Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lasse mich in der Regel gerne herausfordern, besonders mit Fragen von so grundsätzlicher Art. Also zum Beispiel, warum überhaupt hat Gott diese Welt geschaffen, wenn er doch alles wusste? Warum hat er die Sünde und das damit verbundene Leid in seiner Schöpfung überhaupt zugelassen? Warum ist denn das überhaupt passiert? Wie kann man die Geschichte mit all ihren Schattenseiten wie Kriege, Mord, Erdbeben, andere Katastrophen wie jetzt auch diese sinnflutartigen Regengüsse da in Spanien, wie kann man das alles mit der Allmacht Gottes und mit seiner Liebe in Verbindung bringen? Wie geht denn das? Als ich vor circa einem Jahr das Johannesevangelium noch mal neu und intensiv durchgelesen habe, ist mir in Kapitel 17 etwas aufgefallen, und zwar etwas, wonach sich Gott sehnt. Und ich konnte dadurch noch mal Gottes Gedanken neu und tiefer kennenlernen. Und das, was ich vorher gesagt habe, das möchte ich alles auch damit noch einbinden in die Predigt mit diesen Katastrophen und so weiter. Aber es soll um die Sehnsucht Gottes gehen. Wonach sehnt sich eigentlich Gott? Ich habe festgestellt, wenn wir darauf eine Antwort haben, nach dem, was sich Gott sehnt, dann können wir auch verstehen, wozu Gott die Welt geschaffen hat und warum er trotz der Sünde und des Leides sie auch weiter führt und sie auch noch vollendet. Nun der Abschnitt aus dem Gebet von Jesus, und da lese ich aus Kapitel 17 die Verse 20 bis 23. Wer die Bibel dabei hat, soll sie bitte auch aufschlagen. Und dann seht ihr auch, ob ich es richtig lese. Gut. Johannes 17 ab Vers 20. Da sagt der Herr Jesus: Ich bitte aber nicht für diese allein. Es geht hier um die Jünger, die eben eher gesammelt hat, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Der Herr Jesus betet hier kurz vor seinem schweren Gang. Er geht da erstmal nach Gethsemane und er wusste dort in Gethsemane, da kommt dann die Gefangenschaft, dann die Folterung durch die Soldaten, und dann die Kreuzigung. Und jetzt in diesem Gebet, denke ich, bereitet der Herr Jesus sich darauf vor, auf diese Zeit, was noch alles kommt. Und hier drückt der Herr Jesus auch aus, was ihm auf dem Herzen liegt, was für ihn wichtig ist. Und da hat er also nicht darum gebetet, nimm irgendwelche Schmerzen ab oder so etwas, sondern er bittet um Einheit unter seinen Jüngern und um Einheit von den Jüngern mit dem Vater und mit ihm. In Vers 23 hier, wenn ihr nochmal reinschaut, da betet er: Ich in ihnen und du in mir. Und dann wird nochmal gesagt, warum eigentlich? Damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Habe ich eben nochmal mir überlegt, was will denn der Jesus? Was wünscht er sich? Er wünscht für seine Jünger engste Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Engste Gemeinschaft, das ist das Ziel, ja, worauf Jesus blickt und wozu er auch all das, was dann jetzt noch auf ihn zukommt, wozu er sich hingibt. Christus, der sich zum Leidensweg aufmacht und dadurch die Voraussetzung schafft, ja, der trägt diesen Wunsch. Und darüber wollen wir noch ein bisschen nachdenken. Und zwar über die Sehnsucht Gottes. Wir beginnen dabei bei der Schöpfung. Wo sonst? Als der ewige, allwissende und allmächtige Gott gesagt hat, es werde, dann war das mit voller Absicht. Und zu keiner Zeit hat er diesen Satz bereut. Gott erlebt nämlich keine Überraschung. Und niemals läuft ihm etwas aus seiner Kontrolle. Ja? An diesen Gott glauben wir, der alles kennt und alles kann und der niemals sagen müsste, huch, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Das können wir vielleicht über uns selbst sagen, aber dass das so ist, ja, was ich jetzt sage, gerade mit mir selbst erlebe, das hätte ich nicht von mir gedacht. Aber Gott erlebt keine Überraschung. David drückt es einmal so aus, und das hat er in seinem Psalm 139, Vers 4 aufgeschrieben: Es ist kein Wort auf meiner Zunge, was du, Herr oder Jahwe, nicht völlig wüsstest. Ja? Also auch, was wir morgen sagen werden an schönen Dingen. Gestern habe ich einen Schrank aufgebaut. Ja, so ein mit Platten und so ein Plastik. Das war, was ich da alles auf meinen Lippen auch hatte. Meine Frau war dabei. Gott hat keine Überraschung erlebt. Heute muss ich um Vergebung bitten, also bei Gott. Ja. Gott kennt unsere Herzen, unsere Zunge, alles. Alles Zukünftige und selbst die kleinsten Dinge, wenn Haare von unserem Haupt fallen, Gott weiß Bescheid. Ja. Alles bekannt. Wie war das jetzt bei der Erschaffung der Welt? Wie hat er denn den Menschen gemacht? Hier in 1. Mose, wer möchte, kann es auch aufschlagen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, da heißt es: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und so weiter. Gott hat hier, als er den Menschen geschaffen hat, außergewöhnlich gesprochen. Wir wissen, dass vorher es immer von Gott heißt, und Gott sprach, es werde und es ward. Ja, es wird. Ja, es werde und es ward. Und hier sehen wir zum ersten Mal eine feierliche Erklärung. Ja. Bevor Gott diesen Menschen geschaffen hat. Und er wird genau beschrieben, lasst uns Menschen machen. Hier spricht sicherlich der Vater mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist in dieser Erklärung und dann die Beschreibung nach unserem Bild, uns ähnlich. Bei der Erschaffung hat Gott nicht einfach gesprochen, sondern was sagt dann die Schrift, was hat er dann gemacht? Wir lesen das in Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so, nicht anders, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wir sehen hier schon, dass das menschliche Leben unterschiedlich ist zu dem tierischen Leben. Ja? Es gibt tierisches Leben, das ist auch Leben aus Gott, aber das Gott hat die Tiere nicht nach seinem Bild gemacht. Und er hat einfach gesprochen, das war. Und hier hat Gott Hand angelegt. Ja? Er formte und dann er blies etwas von sich. Er hat nicht eine Lunge, ja, wo man dann quasi die Luft einatmet und dann so einen Luftballon aufbläst. Ja? Sondern es war hier etwas von sich hat er in den Menschen hineingelegt. Ja. Und so wurde der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und zwar hat dadurch der Mensch eine Persönlichkeit bekommen, die Gott ähnlich ist. Wir sind Menschen von Gott geschaffen. Wir tragen die Merkmale Gottes in uns. Wir können ähnlich wie Gott lieben, kommunizieren, planen. Ja? Also ich weiß nicht, ob ein Vogel wirklich so sehr planen kann oder irgendwie was entwickeln kann. Also wir können Häuser entwickeln und dann wissen wir, es gibt einfaches Glas, dann können wir vielleicht Doppelglas, Dreifachglas und so, ja, bei den Fenstern. Die Nester der Vögel sind immer gleich, würde ich mal sagen. Es sei denn, dass sie mal irgendwie so einen Nylonfaden finden, dann bauen sie den auch ein. Aber die entwickeln keinen Faden. Die Nester und das, was die Tiere machen, das war schon immer irgendwie so, instinktmäßig sind die so drauf. Aber wir können überlegen, wir können unterscheiden, ja, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Wir tragen Gottes Merkmale in uns. Und was ist das Hauptmerkmal? Ich denke, das Hauptmerkmal ist die Liebe. Und davon spricht auch die Bibel, und zwar im 1. Korinther 13, da wird dies ja auch erwähnt, ich schlage es noch einmal auf, also wenn ihr etwas über die Liebe sucht in der Bibel, 1. Korinther 13 wäre mal so ein Tipp. Und da heißt es in Vers 2, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte. Also das bedeutet der richtige Glaube, nicht der falsche. Ja? Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du einen Berg versetzen. So. Das ist der richtige Glaube. Und dann heißt es, aber keine Liebe hätte, so wäre ich, ihr wisst, wie es weitergeht, nichts. Nichts. Ja? Die Liebe ist das Pluszeichen, ja, vor unserer Tat oder vor unserem Wort. Ja? Sonst ist das Minus. Und dann heißt es auch in Vers 8, ja, die Liebe hört niemals auf. Ja? Weissagungen werden weggetan und auch Erkenntnis und Sprachen und so weiter. Aber es gibt etwas, was immer bleibt in alle Ewigkeit. Liebe Geschwister, das ist für mich auch sehr wichtig. Welche Atmosphäre herrscht in der Ewigkeit? Ja? Was ist da Thema Nummer eins? Die Liebe. Die Liebe hört nicht auf. Ohne Liebe gibt es keinen Glauben und genau diese Liebe, wie gesagt, hört niemals auf. Und Gott ist Liebe und wir können auch lieben. Du kannst lieben, ich kann lieben. Und wisst ihr noch etwas? Und das ist etwas, was in jeder Sprache verstanden wird. Wenn man merkt, der andere liebt mich. Ja, eine herzliche Umarmung wird in jeder Sprache verstanden. Ja. Unser Herz freut sich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich sage es einfach mal. Ich denke, ihr würdet euch mehr über einen Menschen freuen, der euch bedingungslos liebt, also bedingungslos liebt, wie über 1 Million Euro. Also wenn ihr wählen müsstet zwischen einem Menschen, der euch bedingungslos liebt, oder 1 Million Euro, wo würdet ihr denn hingehen? Ja? Also in den Sprüchen steht mal Folgendes: Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Also Sprüche 15, Vers 17. Und das sagt einer, der gerne Fleisch isst. Hier, ja. Aber wenn ich Fleisch vor mir habe und drumherum sind die Leute nicht angenehm, ja, mögen mich nicht, ja, und so weiter, dann schmeckt es mir nicht. Ja, und Gemüse, gut. Aber wenn ich weiß, diejenige, die liebt mich von Herzen, dann kriege ich auch Gemüse runter. Aber ich würde auch sagen, dass die Umgebung der Liebe, ja, es viel angenehmer macht, wie eben genau das Gegenteil. Nun wieder zur Schöpfung. Der Gott der Liebe hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Es entstand der Mensch der Liebe. Und Liebe hat eine besondere Eigenschaft. Wenn ich sage, ich liebe, dann muss man doch eigentlich immer fragen, ja wen? Ja wen denn? Wen liebst du? Und dann darf von dieser echten Liebe nicht das herauskommen, mich. Ja? Sondern ich liebe immer den anderen. Ja? Im 1. Korinther Kapitel 13, haben wir ja schon mal gehabt, Vers 5 heißt es, die Liebe sucht nicht das ihre. Ja, also echte Liebe sucht nicht das ihre, sondern immer das, was dem anderen gut tut. Liebe ist auf den anderen ausgerichtet und gibt sich zum Wohl für den anderen hin. Und in der Schöpfung wurde diese Anlage in den Menschen hineingelegt, dass er so lieben kann. Er soll sich in Liebe von sich weg dem anderen hingeben. Wem soll sich denn der Mensch im Paradies hingeben? Nun, der Herr Jesus hat einmal einem Gesetzeslehrer so geantwortet, als er fragte, was ist eigentlich das höchste Gebot? Manchmal frage ich auch die Menschen, kannst du mir sagen, was eigentlich in Gottes Augen die größte Sünde ist? Und dann wird manchmal gesagt, ja, wenn du dann einen Menschen tötest, naja, vielleicht zwei Menschen sind noch schlimmer wie ein Menschen töten, oder wenn du eine Stadt vernichtest, oder die Leute, die bei Hiroshima so die Atombombe runter haben fallen lassen, also die haben noch mehr gesündigt. Ja, wie viele Menschen muss man töten? Wer macht denn eigentlich die größte Sünde? War es Stalin oder war es Mao Zedong oder wer war es denn? Was ist denn? Und dann, ja, sage ich, du, könnte es nicht sein, dass das die größte Sünde ist, wenn man gegen das größte Gebot verstößt, das Gott gibt? Könnte es nicht das sein? Schauen wir uns das mal an. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Matthäus 22, Vers 37, da heißt es: Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Jetzt wie? Ja? Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also ihr seht, es wird immer von ganz gesprochen. Ja? Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und den Propheten. Also hier das Alte Testament ist schon ziemlich dick, aber wenn du diese zwei Sätze hast, verinnerlichst, dann hast du schon hier die Grundpfeiler verstanden und tust es. Ja. Das hat Gott den Menschen ins Herz gelegt. Liebe Gott über alles. Und dann kann ich ja auch fragen, naja, wenn das das größte Gebot ist, ja, und wie oft verstößt du gegen dieses hohe Gebot? Ich sage, ja, sind wir nicht alle Dauersünder? Dauersünder? Brauchen wir da nicht auch dann Erlösung von so einem egoistischen Leben? Nun, das Programm für den Menschen ist klar: um im Paradies, dem Ort, wo er noch sündlos war, so hat er dann auch gelebt. Der Mensch soll sich Gott und seiner Mitmenschen in Liebe begegnen und sich dem auch hingeben. Die Aufgabe, die Gott ihm dann nannte, zu bebauen, zu bewahren, zu herrschen, zu vermehren, waren nur Folgen, also Folgen davon, von seiner inneren Motivation: ich soll Gott lieben. Ja? Und das war, denke ich, auch die Grundhaltung des Menschen. Er liebte Gott von ganzem Herzen. Alles soll aus Liebe geschehen, so wie Gott selbst die Liebe ist. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten sollte den Menschen so begleiten wie sein Herzschlag und seine Atmung. Ihr müsst nicht immer wieder denken, jetzt muss ich einatmen, ich muss ausatmen, oh, jetzt müsste eigentlich mein Herz wieder einen Klopfer geben. Nein, das läuft so. Und so natürlich soll auch die Liebe fließen. Ja, überall, zu Gott hin, zu dem Nächsten hin. Damit, ja, wachte, denke ich, Adam und Eva auf mit dieser Eigenschaft und dieser Liebe und gingen dann ja abends dann wieder so ins Bett oder wo sie sich auch hingelegt haben. Ihr Leben war von hingegebener Liebe geprägt und wenn Gott ihnen im Paradies begegnete, dann war das für sie der Höhepunkt des Tages. Ihre Liebe zu Gott wurde dabei weiter angefeuert und ihre Freude kannte keine Grenzen. Wozu ist später der Herr Jesus aber gekommen? Was will er den Menschen, die ihm nachfolgen, denn geben? Er sagte einmal im Johannes Kapitel 10, Vers 10, kann man sich auch gut merken, 10, 10, Johannes: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das Ziel des guten Hirten für unser Leben, die wir ihm nachfolgen. Menschen werden bei ihm das Leben im Überfluss haben. Und wir wissen, dass echtes Leben genährt wird, dass echtes Leben genährt wird von Liebe und von Geborgenheit und von Frieden und von Dankbarkeit. Echtes Leben wird nicht genährt von schönen Autos, von schönen Häusern, von großen Urlauben. Da wird echtes Leben nicht genährt, sondern von Liebe, Geborgenheit, Friede und Dankbarkeit. Und genau das erlebten die Menschen im Paradies in der Nähe Gottes. Unter diesem Hintergrund verstehen wir etwas mehr, welch eine Katastrophe die Sünde angerichtet hat. Die Schlange trennte den Menschen, der vorher in Hingabe zu Gott lebt. Sie sagte: Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und dabei pflanzte Satan den Wunsch in das Herz des Menschen, sich von Gott zu trennen. Ja, wir brauchen nicht mehr am Rockzipfel Gottes zu hängen und immer wieder nachzufragen oder so zu denken, ja, was ist denn da jetzt gut oder was ist schlecht? Wir können es dann selbst, wir sind selbst groß. Der Mensch, der von der Frucht nahm, kündigte seine hingegebene Liebe an Gott auf. Dabei stürzte alles ein. Die Grundlage des sichtbaren Universums, welche auf hingegebene Liebe aufgebaut war, wurde zerstört und der Egoismus mit all seinen Facetten zog in die Schöpfung ein. Gott jedoch in seiner hingegebenen Liebe. Ja, Gott hat ja nicht die Liebe verlassen. Er ist ja Liebe. Und seine hingegebene Liebe hat sich nicht geändert. Aber der Mensch schon. Ja, wir Menschen wurden so von der Sünde deformiert und verunstaltet, dass wir nur noch an uns denken können. Gott spielt in unserem Leben bei sehr vielen Menschen überhaupt keine Rolle. Und wenn dann doch irgendwie als Problemlöser für mich selbst. Ja? Also das heißt, wenn du krank bist, nimmst du diese Tablette und wenn sie nicht hilft, dann rufst du halt noch Gott an. Und wenn der auch nicht hilft, dann machst du halt weiter so sein Ding. Ja? Also als Problemlöser, nicht mehr als derjenige, dem man sich hingibt. Gott ist in unserer Gesellschaft nicht Gott, sondern höchstens ein Knecht. Wenn die Bildzeitung vielleicht wieder schreibt, wie kann Gott das zulassen? Ja? Aber es gibt keine Andacht in der Bildzeitung, ja, dass man sagt, also hier, das ist der Bibeltext für heute und lest mal das. Das lesen wir nicht. Ja. Wie gesagt, Gott hat sich in seiner hingegebenen Liebe zu uns Menschen nicht geändert. Er will anders, wie wir es wollen und können, mit seinen jetzt menschlichen Feinden in liebevollen Kontakt treten. Das will er. Die widerspenstigen Menschen möchte er freundlich an sein Herz drücken. Er möchte sie in seine Nähe lieben. Und Gott lässt seinen Schöpfungsplan mit den Menschen nicht fallen. Also Gott, was er am Anfang gesagt hat und gemacht hat, er will Menschen nach seinem Bild schaffen, wo sie Liebe kennengelernt haben und Selbstliebe können, das lässt er nicht fallen. Und was ist sein Plan? Die liebevolle, herzliche und ewige Gemeinschaft mit seinen Menschen. Es geht ihm nicht in erster Linie darum, ja, dass dieser Planet schön beackert wird von irgendwelchen Gärtnern, die da drauf sitzen und dann hier schauen, dass der Rasen schön grün ist. Sondern es geht darum, dass Gott seine Menschen an sein Herz bringt. Die gefallene Welt, Wer das Alte Testament liest, stellt bald fest, dass es da eine Stiftshütte gibt, die später von einem Tempel abgelöst wurde. Was war denn der tiefere Sinn eines solchen Gebildes? Gott hat seinen Wunsch seinen Propheten, zum Beispiel Mose, sagen lassen. Warum hat Gott eine Stiftshütte beim Volk Israel bauen lassen? Das können wir nachlesen im 2. Mosebuch, und zwar Kapitel 25, Vers 8. Da heißt es: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will also in der Mitte seines Volkes nicht einfach mal so zu Besuch kommen, sondern wohnen. Und wer wohnt, der sagt, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Er will nicht am Rand des Volkes sein, so als Notnagel, wenn alles andere nicht hilft, sondern er will in die Mitte, ins Zentrum. Gott will bei seinem Volk zu Hause sein, auch wenn der Mensch dadurch die grausame Entstellung der Sünde sich nicht nach Gott sehnt. Ja, er sehnt sich eigentlich nicht nach Gott, aber Gott sehnt sich nach uns. Auch wenn der Mensch wegen seiner Sündenschuld die Heiligkeit Gottes gar nicht will, so kommt doch der heilige Gott und schämt sich nicht, unter einem Volk von Sündern wohnen zu wollen und auch dort zu wohnen. Sein Wunsch ist, in der Nähe der Menschen zu bleiben und dort zu sein. Und wir kommen ins Neue Testament. Bei uns gibt es weder Stiftshütte noch Tempel, oder? Habt ihr irgendwo einen gesehen? Ja, jetzt hier ein Steintempel. Gott hat seinen Plan, bei seinem Volk zu sein, nicht aufgegeben. Mit der Erlösung, die der Herr Jesus am Kreuz erkämpft hat, kann Gott nun viel näher zu seinem Volk kommen. Und da heißt es im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, also ihr lieben Christen, wisst ihr nicht, dass ihr jetzt Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und der Herr Jesus sagt auch mal seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und, jetzt kommt's, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott kommt also jetzt in das Leben des Gläubigen hinein. Warum? Weil Gott es will. Gott will mit dir ganz eng verbunden sein. Gott wohnt in dem Herzen seiner Gläubigen. Und das ist eine neue Qualität. Es ist nicht mehr ein Haus, zu dem man gehen kann. Ja, nach dem Motto, ich gehe mal in die Kirche, da wohnt ja Gott. Und dann sage ich ein schönes Gebet und dann gehe ich wieder nach Hause. Gott bleibt natürlich in der Kirche, ja, und bis ich dann nächsten Sonntag wieder komme. Das ist verkehrt. Ja. Gott wohnt jetzt im Menschen. Und ja, wie kommt er denn? Alles hat ja auch da einen Anfang. Wie kommt Gott heute in das Leben eines Menschen? Er kommt, wenn der Mensch seine Tür öffnet. Schon oft wurde auch von hier vorne Johannes Kapitel 1, Vers 12 zitiert, wo es heißt: Allen aber, die ihn, das heißt den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht tatsächlich, und da ist dein Wunsch und Wille gefragt, es geht tatsächlich darum, dass Menschen sagen, Herr Jesus, ich will dich. Ich will dich nicht einfach als Nothelfer, sondern ich will, dass du mein Leben bestimmst. Ich öffne dir mein Herz und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und leite mein Leben. Du bist jetzt mein Hirte, mein König, mein Herr, mein Bräutigam, mein Alles. Dir folge ich nach. Ja? Und jeder, der Christus aufnimmt, so heißt es hier, der wird jetzt nicht ein Freund Gottes oder ein Bekannter Gottes, sondern ein Kind Gottes. Er wird aufgenommen in die Familie Gottes. Und wenn man ja in die Familie Gottes gehört, dann hat man ein Zuhause, eine Heimat. Und wie reagiert Gott auf diese, ja, auf diesen Glaubensschritt? Christus entzieht sich den Menschen nicht, die sagen, komm in mein Herz und Leben. Wie gesagt, dieser Mensch wird ein Kind Gottes und hat eine wunderbare Zukunft. Was ist jetzt der Plan Gottes und sein Ziel? Was möchte Gott verwirklichen? Was ist seine Sehnsucht? Die liebevolle, herzliche und ewige Gemeinschaft mit seinen Gläubigen. Wir haben gesehen, wie Gott nach dem Sündenfall hier auf der Erde bei den Menschen wohnt. Aber wir haben auch gesehen, wie er dann in die gläubigen Herzen der Christusgläubigen kommt. Und wie wird es aber in der Ewigkeit sein? Das Gebet des Herrn Jesus war ja folgendermaßen: und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie zur vollendeten Einheit gelangen. Geschwister, diese vollendete Einheit erleben wir ja jetzt noch nicht. Heute nicht. Aber darauf steuert das Gotteskind zu. Und der Herr Jesus tut alles, dass dies auch gelingt. Er sagt zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo soll der Jünger sein, wenn er im Himmel ist? Er soll bei dem Herrn Jesus sein, dort, wo er hingehört. Und dort, wo wir dann die Gemeinschaft mit Gott genießen können. Und wisst ihr, der Höhepunkt dieses Ereignisses ist die Hochzeit des Lammes. Das bedeutet, dass der Herr Jesus seine erlösten Menschen so nahe zu sich zieht, dass er sagt, ich will dich heiraten. Du gehörst zu mir, ich bin dein Bräutigam und du bist meine Braut und jetzt möchte ich dein Ehemann sein, für ewig, für immer. Und derjenige, der von Anfang an Liebe ist, und zwar eine Liebe der Hingabe, das ist ja Gott, derjenige, der sich hingibt. In dieser Gegenwart dürfen wir unsere Ewigkeit zubringen. Liebe Geschwister, als ich darüber weiter nachgedacht habe, konnte ich nur eines sagen. Danke, Herr Jesus. Du sprichst ja auch von meiner Zukunft. Und das, wonach ich mich heute da und dort noch sehne. Ja? Wir leben unter Menschen und da verletzen wir uns auch. Und erleben auch ja, Dinge ja, von unserem eigenen Leben, wo wir sagen, auch das wäre wunderbar, wenn es nicht passiert wäre. Aber es ist passiert. Aber dort bei Gott, und bald ist es soweit, bald ist es soweit, werden wir in dieser Atmosphäre sein, in der Nähe des Herrn Jesus, von ihm geliebt. Und der Herbert hat immer mal wieder gesagt, als er über den Tod von seiner Frau auch gesprochen hat, von der Helga, sie will nicht mehr zurückkommen. Dort geht es ihr sicherlich besser. Jonas hat es auch gesagt. Ach, der Jonas hat es gesagt, aber ich habe das mehr von dir. Du hattest dann zitiert vom Jonas. Hat er recht, oder? Hat er recht. Ja. Und lasst uns weiter diese Sehnsucht nach Gott beibehalten. Und wer noch nicht sein Leben Christus anvertraut hat, es wäre sehr schade, ja, wenn du es nicht tust. Du verlierst alles. Aber mit Christus gewinnst du alles. Amen.